Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Einen wunderschönen, liebe Gaming-Freunde. Herzlich willkommen hier im 11. Game Talk. Heute wird es um den Summer Games Done Quick Speedrun Marathon gehen, kurz SGDQ 2015. Natürlich bin ich wie immer nicht alleine, nein, ich freue mich, den Dauergast und Speedrunner Andy hier begrüßen zu können. Hallo Andy.
Hallo Leute.
Und dann freue ich mich natürlich ganz speziell, einen Spezialgast hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Eine Premiere hier zum ersten Mal ist der Ziff. Hallo Ziff.
Einen wunderschönen guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast dann hört.
Ja, Andy, dich kennt man schon, du bist ja quasi Dauergast, mich kennt man auch, ich bin auch jedes Mal hier, aber den Ziff, den kennt man noch nicht. Ziff, bitte sag uns doch kurz in ein paar Sätzen, wer bist du?
Ja, hallo, mein Name ist Next Game Civilization, kurz Ziff genannt, und ich bin Co-Leiter von German, auch besser genannt als German Restream. Wir sind eine Gruppierung, die jetzt das letzte Mal, die letzte Woche SGDQ für den deutschen Sprachraum gerestreamt hat.
Und deshalb ist es natürlich umso besser und umso passender, dass wir es geschafft haben, dich hier heute in den Podcast zu bekommen. Ein Dankeschön im Voraus schon dafür.
Kein Problem, ich freue mich hier zu sein.
Ja, worum geht's? Ich hab's gesagt, Summer Games Done Quick 2015, der Speedrun Marathon. Vielleicht sind nicht ganz alle da draußen irgendwie mit dem Thema verbunden und wissen jetzt gleich, worum es geht. Ich möchte vorausschicken, gleich zu Beginn, Speedrun, wenn euch dieser Begriff überhaupt nicht geläufig ist, dann bitte hier kurz auf Pause drücken und danach gleich unseren Speedrun-Podcast anhören, denn wir können bequem verweisen, wir haben schon einen sehr ausführlichen Podcast zum Thema Speedruns aufgenommen. Den könnt ihr finden ganz einfach unter gametalk.fm/speedrun. Da wird euch dann alles erklärt und wenn ihr dann ein bisschen sattelfest seid, seid ihr herzlich eingeladen, dann hier wieder zurückzukommen. Jetzt an Andy die Frage. SGDQ, Summer Games Done Quick Speedrun Marathon. Was bitteschön ist denn das?
Summer Games Done Quick, das muss man sich einfach vorstellen als die Sommerausgabe von Awesome Games Done Quick. Was ist Awesome Games Done Quick? Oder kurz Games Done Quick für die Marke an Events. Games Done Quick, das sind diese riesigen Speedrun Marathons, die sich als Charity-Events verstehen und jeweils eine Woche lang zahlreiche Games speedrunnen und dabei eine illustre Schar an Speedrunnern von überall her versammeln. Summer Games war doch immer deutlich eine kleinere Angelegenheit als Awesome Games Done Quick im Januar jeweils. Aber klein muss man da natürlich relativ sehen, denn noch immer ist Games Done Quick bei weitem das größte Event seiner Art.
Ja, genau, du hast gesagt, also klein sind sie nicht. Ich werde hier gleich kurz das Spendentotal nennen. Und zwar kommuniziert haben sie neulich auf Twitter 1.230.852 Dollar. Also eine ganz stattliche Summe ist da zusammengekommen. Gespendet wird das, wie das auch schon beim ESA, beim European Speedster Assembly neulich der Fall war, an die Ärzte ohne Grenzen, Médecins Sans Frontières oder Doctors Without Borders. An dieser Stelle möchte ich auch noch kurz die Shownotes zu diesem Podcast erwähnen. Wenn ihr ausführliche Links zu erwähnten Runs, zu den erwähnten Events und natürlich auch zu Twitch-Profilen hier unserer Gäste, YouTube-Channels, Webseiten und so weiter finden möchtet, dann ganz bequem klickt euch mal auf gametalk.fm/SGDQ, also SGDQ 2015. Da werdet ihr dann weitere Infos und ein bisschen ausführlichere Notizen und so weiter finden. Damit wollen wir auch schon direkt einsteigen. Wir möchten jetzt in einer ersten Runde einige Speedrun-Highlights dieser Woche, dieses Marathons besprechen. Ich möchte unserem neuen Gast hier den Vortritt gewähren. Ziff, was waren denn deine Run-Highlights des SGDQ 2015?
Also mir fallen da auf Anhieb drei bestimmte Sachen oder Blocks ein. Die erste Sache war Tetris The Grandmaster, der Block, der am Dienstagnacht stattfand, von 2.44 Uhr bis ungefähr 4.36 Uhr. Ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, weil das nicht während meiner Hostschicht stattfand, aber was ich gesehen habe, war einfach boom, mindblowing. Also das war wirklich unglaublich, absolut fantastisch und es zeigt einfach teilweise, was für ein Können wirklich diese Runner, die da jetzt vor Ort fahren, auf den Kasten hatten. Und besonders erwähnenswert ist auch noch, es waren ja, soweit ich das weiß, Japaner, die dabei waren. Und das ist nochmal eine besondere Erwähnungswert, weil normalerweise findet man bei den GDQs hauptsächlich mehr so amerikanische Leute und ab und zu noch ein paar Herrschaften aus Europa. Dass da jetzt Leute aus Japan oder aus anderen asiatischen Ländern kommen, ist wirklich unglaublich. Ich weiß jetzt nicht, wie das vonstatten ging. Ich meine, bei HDQ gab es vorher einen kleinen Fundraising-Marathon, um die Reisekosten zu decken. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch bei SGDQ der Fall war. Wenn ja, umso mehr Respekt, dass dies wirklich geklappt hat. Weil wirklich dieses Können, das muss man sich ansehen, was da teilweise passiert. Also da wurde blind gespielt, die Blöcke fielen nicht mehr runter, sie waren praktisch sofort da. Einfach unglaublich. Das nächste Highlight, das mir jetzt einfällt, ist The Legend of Zelda Majora's Mask 3D. Ebenfalls in der Nacht, am Donnerstag, den 30. Juli um 0.14 Uhr. Das ist insofern ein Highlight, als dass uns da sehr viel positives Feedback gegeben wurde. Wir hatten da als Hauptkommentator den bekannten Majora's Mask Speedrunner Thiefbug, der zwar nur die N64-Version runnt, aber trotzdem noch sehr viel zur 3DS-Version sagen konnte. Und uns wurde immer wiederholt gesagt, der Commentary im Mainstream, der war wohl nicht so ganz prickelnd. Und was Thiefbug dann geleistet hat, unterstützt von den Nebenkommentatoren natürlich, Lotti und Private 117LP, war einfach unglaublich. Also uns wurde wiederholt gesagt, Leute, highlightet bitte dies, ladet dies bitte so früh wie möglich auf YouTube. Wir wollen uns das nochmal angucken. Und das ist eigentlich ein Zeichen davon, wie gut das war. Und mein drittes Highlight ist ebenfalls am Donnerstag, und zwar Roundabout. Das war Teil des Silly Games dann Quick Blocks, also wo wirklich Spiele gezeigt wurden, die einfach nur, ja, ich will jetzt nicht sagen behämmert, aber die einfach nur, ja, kurios waren. Die Kategorie war All Cutscenes, und das war, soweit ich das mitgekriegt habe, eine Kategorie, die sonst nicht gerannt wird. Und es hat sich wirklich gelohnt, weil die Cutscenes waren wirklich das Highlight. Wir haben da nicht wirklich viel kommentieren können. Es gab auch nicht wirklich viel zu sagen, aber wir haben uns da schlapp gelacht. Weil das war wirklich ein Spiel, das sieht man sonst wirklich nur bei so einem Marathon. Wirklich nur in so einem Blog. Und da, ja, es hat dadurch wahrscheinlich Kultstatus gekriegt, weil es einfach so behämmert waren. Die Cutscenes waren sowas von, ich kann es nicht wirklich in Worten ausdrücken. Man muss es sich angucken. Man muss es sich wirklich angucken, um nachvollziehen zu können, wie absolut fantastisch und bescheuert das Spiel war. Und ja, Kultstatus, wirklich Kultstatus.
Okay, ja, anschauen ist natürlich hier das Stichwort. Natürlich werden wir all die Runs, die wir hier erwähnen, in den Shownotes, ich sag's nochmal, gametalk.fm/sgdq2015 verlinken. Da gibt's dann eine Liste schöner Videos, damit ihr euch unsere Highlights natürlich auch ansehen könnt. Und Ziff, du hast schon gesagt, den Majora's Run, der soll auch noch mit eurem Kommentar auf YouTube landen. Gerne werden wir das natürlich dann auch verlinken. Ja, sonst mache ich hier gleich mal weiter mit meinen paar Highlights. Mir persönlich hat der Shadow of the Colossus Run sehr gut gefallen. Ist ein NTA-Percent, also eigentlich eine Art Boss-Run war es. Also man ist einfach von Koloss zu Koloss gesprungen und hat den möglichst schnell besiegt. Als man dann alle besiegt hatte, war es das dann eigentlich auch schon. Wieso habe ich mir das dann genau als Highlight ausgesucht? Das hat zwei Gründe. Der erste Grund ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich sage immer wieder, wer das noch nicht gespielt hat, bitte spielt das mal. Gibt es irgendwie günstiger in einer HD-Version für die PlayStation 3. Unbedingt spielen. Und ich fand es auch sehr, sehr cool, sehr, sehr erstaunlich, mal zu sehen, wie man denn diese Bosse noch besiegen könnte auf eine schnellere Art und Weise. Also nicht so, wie es eigentlich gedacht war. Ich weiß nicht, habt ihr beiden Shadow of the Colossus schon gespielt oder mal gespielt?
Ich besitze die Team Ico Collection, also das ist das, was du eben erwähnt hast, aber ich habe kurz reingeschaut und irgendwie beiseite getan mit den Gedanken, ich spiele es irgendwann mal später wieder und es ist einfach nie dazu gekommen aus diversen Gründen.
Ja, das geht mir ähnlich. Andy, wie sieht's bei dir aus? Bei mir ist ja dann auch länger gegangen, bis ich es dann mal ganz durchgespielt habe. Ich habe es aber nie bereut.
Ich hatte nie PlayStation-Konsolen. Ich habe erst seit ganz kurzem überhaupt eine PS3. Also ist all das, was für diese Konsolen released wurde, immer sehr an mir vorbeigegangen.
Okay, wenn du das nächste Mal hier bist, dann werde ich dich dann ausrüsten mit dem Spiel. Musst du dir ansehen. Ja, ich fand es wirklich, wirklich eindrücklich. Kann ich empfehlen, vor allen Dingen den Leuten, die das Spiel schon gespielt haben. Dann habe ich mir eben noch kurz nachträglich angesehen den Elder Scrolls Oblivion Run. Einfach nur, weil ich dachte, was, Elder Scrolls, wie bitteschön will man das speedrunnen? Es war eine Nicht-Out-of-Bounds-Kategorie, also man durfte nicht Out-of-Bounds gehen. Wer das Spiel kennt, auch das ein Run für die Kategorie, muss man sehen. Da wird einfach ein bisschen Items verdoppelt, man arbeitet da dann viel mit Skooma und rennt in einem Affenzahn durch die ganze Welt, sammelt da schnellstmöglich die relevanten Items, boostet sich da ein bisschen durch, besiegt ein paar Gegner und dann ist es dann schon nach irgendwie einer knappen Stunde Elder Scrolls Oblivion durchgespielt. Wer hätte das gedacht? War ganz absurd und deshalb für mich auch ein Highlight. Nicht zuletzt, weil ich selber auch unzählige Stunden immer wieder in diese Elder Scrolls Spiele versenke.
Sie haben ja nachher noch als Bonus den Any% mit Out of Bounds gezeigt, der irgendwie 5 Minuten geht.
Ja, was ich mir dann auch noch angesehen habe, was mir auch sehr gut gefallen hat, größtenteils so wegen diesem Nostalgie-Bonus, war Pokémon Blue, 151 Pokémon. Auch da war ich sehr erstaunt, dachte, wie soll das bitteschön gehen, das muss ja ewig dauern, wie will man sowas speedrunnen? Es wird da viel manipuliert, es wird da viel ein bisschen im Speicher rumgetrickst, damit dann auch Pokémon kommen, die man möchte. Ein Master Ball wird auch verdoppelt, so wie wir das früher auch immer gemacht haben, damit das dann auch ein bisschen einfacher geht. Wirklich cool, schaut es euch an. Und wichtig, in dem Video dranbleiben, denn danach folgt noch ein Blindfolded Race. Any%, richtig, da spielen zwei Leute gegeneinander um die Wette Pokémon mit verbundenen Augen. Also die müssten da wirklich auswendig lernen, jetzt bin ich da, jetzt einmal nach rechts, einen Schritt nach rechts, dann hoch, dann das, dann ins Menü, dann da runter. Also sehr viel mit Audio-Cues, sehr viel mit auswendig lernen. Wirklich krass, wirklich verrückt. Müsst ihr euch ansehen. Habt ihr beide den gesehen?
Ich habe das Ende von Pokémon 151 gesehen, also von diesem 151 Catch-em-all-Run. War sehr erstaunt, wie verglitscht das war. Und das Blindfolded Race, klar, auch ein absolutes Highlight, wobei ich ein bisschen schade fand, dass der Gewinner dann am Ende mit dem Zurückliegenden, ohne dass er es wusste, noch so ein kleines Selfie gemacht hat und sich ein bisschen über ihn lächerlich gemacht hat.
Ja, aber ich glaube schon in einer eher humorvollen Art und Weise, also nicht ganz so böse, aber ja, er hat sich schon ein bisschen dann den Spaß draus gemacht. Er hat dann auch noch zwei Pokémon gefangen und das erste nannte er dann irgendwie I am, das zweite The Best und dann hat er einfach so diesen Pokémon-Team-Screen bei sich einfach noch laufen lassen, während dann der andere noch weiter gerannt hat. Ich glaube, er hat irgendwas mit 4,25 gehabt und dann der Verlierer irgendwie 34 Minuten.
Mhm.
Ja, fand ich wirklich eindrücklich. Allgemein immer diese Blindfolded-Geschichten finde ich immer sehr spannend. Ich denke da immer, oh mein Gott, wie viel Zeit muss man da reinstecken, um das so zu beherrschen, dass man es auch blind kann. Ich meine, die Speedruns mit Augen offen ist ja schon eine beachtliche Leistung. Und dann noch mit verschlossenen Augen, also Hut ab. Ja, dann mache ich jetzt kurz einen Sprung an den Schluss des Marathons. Da klassischerweise wird ein JRPG gerannt. In diesem Fall war es Chrono Trigger. Ein großartiges Spiel. Warum habe ich mich trotzdem nicht so drüber gefreut zu Beginn? Weil es beim Awesome Games Done Quick, also letzten Winter, schon gerannt wurde. Ja, ganz klar, Chrono Trigger so oder so muss man irgendwie vor allen Dingen als JRPG-Fan mal gesehen haben. Ein super Spiel. Entsprechend habe ich mir auch den 100% Speedrun sehr gerne angesehen. Ja, dauert eine Weile, ist halt eben ein JRPG, aber im Verhältnis zu einem Casual Run ist natürlich diese, was waren es, irgendwie 5 irgendwie Stunden, sind natürlich ein Klacks. Sehr schön zu sehen, wird einfach sehr viel manipuliert, sehr viel ist Routing, Strategie. Also Geschicklichkeit an sich geht, glaube ich, bei JRPG-Runs doch ein bisschen unter. Da sind dann andere Werte gefragt, aber ich fand es trotzdem sehr, sehr cool.
Also Chrono Trigger kann ich wirklich bestätigen. Auch hier kann ich wirklich nur vom German Restream ausgehen. Also wir hatten da Dexoneris, der hat die Woche sowieso ein ganz ungeriemiges Schlafrhythmus. Der hatte irgendwie davor Super Metroid kommentiert und hatte davor irgendwie nur 3-4 Stunden geschlafen und hat dann gemeinsam mit Genja, einem sehr guten RPG-Speedrunner, wirklich Chrono Trigger durchgezogen und auch einen sehr guten Job gemacht. Aber bei Shadow of the Colossus war diese NTA-Person-Kategorie war einfach langweilig und es hieß, ja, schade, dass die Any%-Route nicht gerannt haben, weil man da mehr vom Spiel sehen würde. Aber es war auch allgemein so, dass so dieser Block Shadow of the Colossus bis Minecraft, der war so ein bisschen, ja, da ist die Stimmung ein bisschen runtergegangen, weil das nicht so ganz überzeugend war.
Ja, dann möchte ich gerne das Wort noch an Andy übergeben. Du hast sicher auch ein paar ganz spezielle Highlights dir rausgepickt.
Eines der Highlights, auf die ich mich gefreut habe, war ursprünglich Wave Race. Und ich habe mich darauf vorbereitet, das Spiel zu kommentieren als ziemlich einziger Runner im deutschsprachigen Raum. Aber das ist dann leider ausgefallen, weil der Runner nicht kommen konnte. Und dann war Mario Kart dran. Ein anderes Spiel, das ich selbst dran. Und das konnte ich zusammen mit einem anderen Mario Kart Runner, nämlich dem legendären Paddy, kommentieren. Und wir hatten einen Riesenspaß dabei. Der Runner bei STDQ, der war Abney. Der ist zurzeit so etwas wie der Gott von Mario Kart 64 Grand Prix Mode. Holt sich einen Level-Weltrekord nach dem anderen und den All-Cups mit Skips-Rekord hatte er sowieso mit Riesenabstand. Und der macht in den Levels einfach Tricks, die andere nicht einmal versuchen würden. Und er hat auch keine Risiken gescheut bei seinem Marathon-Run. Vieles ist sehr gut gelaufen. Seine Zeit war lange wirklich nicht viel langsamer als der Weltrekord. Und beim letzten Level hat er eine ganz neue Strategie probiert. So eine Strategie, wo er am Start versucht, den Startboost auszunutzen, um via einem Computergegner einen Riesenteil der Strecke zu skippen. Es hat dann nicht ganz geklappt, weil auch Glück dabei ist. Aber ich muss ihm schon applaudieren, dass er diesen Trick, den wahrscheinlich niemand sonst überhaupt kann momentan, der so riskant ist, versucht in dieser Situation, im letzten Level. Es hat dann die Zeit auf so etwas hochgedrückt, dass es am Ende eigentlich schlechter aussieht, als es eigentlich ist, weil es so viel ausmacht, wenn man das fehlt. Das muss man sich vorstellen, das kostet dann Minuten.
Okay, aber in dem Fall sicher auch einen Blick wert, ganz klar.
Einer der beeindruckendsten Runs für mich. Das nächste ganz große Highlight war der Task-Block. Ich finde es phänomenal, wie viel Zeit man den Tessern mittlerweile gibt, um sich dort in Szene zu setzen. Diesmal hat man sich auch getraut zu sagen, ja, wir müssen nicht jeden Tess auf einer Konsole abspielen können, weil es ist nur sehr begrenzt möglich, das zu machen. Also den quasi einen Controller umzubauen, so dass man ihn mit dem Tess-Input-File füttern kann. Weil nicht alle Games sind so gut emuliert und erlauben das. Und diesmal haben sie es immerhin, die Tradition aber beibehalten können, immer etwas Neues zu zeigen, wie bei jedem Testblock an einem Marathon. Diesmal haben sie nämlich zum ersten Mal ein Game Boy Advance Game auf Konsole abgespielt. Das ist etwas, das man erst seit ganz kurzem überhaupt kann, seit jemand einen Game Boy Player genommen hat, also dieses Add-on für GameCube, mit dem man Game Boy und Game Boy Advance Spiele spielen kann. Jemand hat einen Game Boy Player genommen und daran rumgebastelt, sodass man nun Game Boy Advance Tasers auf Konsole demonstrieren kann. Das Spiel war Sonic Advance, ein Spiel, das seltsamerweise nicht so populär ist, wie man meinen würde, obwohl Sonic, weil es eben das falsche System ist. Es ist eben nicht Mega Drive, sondern Game Boy Advance, darum Speedruns niemand. Aber es ist ein spektakuläres Spiel zum Zuschauen und sie haben die total verglitschte Sonic-Kategorie gezeigt, wo man den Ultra-Spin-Dash erlaubt. Das heißt, man geht über den normalen Spin-Dash-Speed hinaus, weil das Spiel dort nicht aufhört beim eigentlich angedachten Limit, sondern wenn man perfekten Input hat, dann kann man einfach weiter seinen Speed aufladen. So hoch, dass dann ja das Spiel nicht mitkommt mit Kollisionen, die Kamera kann Sonic nicht folgen und niemand weiß mehr, was los ist und das Game stirbt. Und sie haben dann sogar zwei Bildschirme gehabt, wo man einerseits gesehen hat, ja, den normalen Bildschirm und die Kamera kommt nicht nach. Und einmal mit einem Camera-Hack, wo man quasi mit irgendeinem GameShark-Code oder so, ich weiß auch nicht genau, die Kamera zwingt, Sonic im Auge zu behalten, dass man sieht, was los ist.
Ah, cool, das ist praktisch.
Das war sehr beeindruckend zu sehen. Und vorhin haben sie noch Mega Man gezeigt, einerseits als Bonus dann den komplett verglitschten Credits Warp Run in 32 Sekunden. Ja, das geht. Und sie haben aber auch quasi den Any%, wo das nicht erlaubt ist, gezeigt, der ja nicht viel intakter ist. Das war eben nicht auf Konsole, nur Sonic war im Ende auf Konsole. Und dann haben sie auch den Ikaruga Highscore Test gemacht. Vielleicht mein Test Highlight, weil Ikaruga ist so ein klassisches Highscore Shoot'em-up Game. Und dass da ein Test kommt und diese unglaublich optimierten menschlichen Rekorde so fest distanziert, das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, also da wird ja effektiv im Two-Player-Mode die maximal mögliche Punktzahl angestrebt.
Ja.
Mit allen Optimierungen, die irgendwie denkbar sind.
Die haben da diese Polaritätsmechanik und die kombinieren das mit beiden Schiffen und die haben ja separate Score-Chains. Dann versucht man einfach alles rauszuholen aus den Projektilen, die da sind und den Gegnern und versucht noch irgendwie das so knapp und spektakulär wie möglich zu machen.
Jetzt, du bist ja selber Tasser. Was hast du persönlich davon gehalten, dass jetzt, du hast schon angetönt, Spiele nicht alle auf Konsole gezeigt wurden? Das bedeutet, oft wurde einfach ein Video abgespielt, ein Encoding. Ja, ich dachte am Anfang, ja, irgendwie ein bisschen schade, aber es ist sicher organisatorisch einfacher, es kann weniger schiefgehen. Und am Ende für den Zuschauer das Resultat, wenn alles klappt, ist ja eigentlich das Gleiche. Also ich fand es nicht so schlimm. Wie siehst du das?
Ja, ich finde es eigentlich positiv, dass sie da mal über den Schatten gesprungen sind, weil es sehr schwierig ist, quasi am gleichen Ort im kurzen Abstand ein Setup zu machen für eine Konsolenverifizierung von zwei unterschiedlichen Systemen. Und es hat ja in der Vergangenheit schon Probleme gegeben. Sie haben zum Beispiel den Gradius-Test damals, ich glaube, das war beim AGDQ 2014, den haben sie nicht abspielen können, weil sie zu spät gemerkt haben, dass sie die falsche Version der Cartridge haben, die leicht andere Timings hat. Ich habe schon erwähnt, es sind nicht so viele Spiele, bei denen es möglich ist. Und man schränkt sich schon relativ ein bei der Auswahl. Aber ich bin definitiv auch dafür, dass man es versucht, so fest es geht. Und gerade wenn zum Beispiel ein neues System erreicht wurde für eine Konsolenverifikation oder ein neues Game, dann soll man das auch wirklich demonstrieren können. Es gibt dann aber auch Sachen wie eben GameCube, diese Konsolen, die mit optischen Medien arbeiten, die kann man rein physikalisch nicht Konsolen verifizieren, außer man modifiziert die Konsole selbst. Dass man irgendwie ja einen GameCube umbauen würde, dass er Spiele nicht von der Disk liest. Dann würde es vielleicht gehen. Selbst dann wäre es aber sehr zweifelhaft, ob es funktionieren würde.
Also zum Testblock kann ich sagen, dies war neben dem Tetris-Block das einzige Male im gesamten Marathon, wo der Chat bei uns im German Restream wirklich buff war, weil was man da gesehen hat, war einfach unglaublich. Und ich selber fand jetzt auch den Mega Man und den Sonic Advance Test sehr faszinierend. Bei Ikaruga hat es ein Weilchen gedauert, bis ich damit warm wurde, aber dann am Ende war ich auch wirklich baff. Also das war wirklich sehr gute Reklame für das Tessen. Es gab dann ja noch eine Art Hausaufgabe auf. Es wurde gesagt, man sollte einen Test machen für ein Spiel, das dann bekannt gegeben wurde. Und zwar war das Spiel Streamer, meine ich, für das NES. Und da wurden dann wirklich, ich glaube, innerhalb von 4 Stunden jede Menge Einsendungen gemacht. Und von denen wurden dann nach Super Metroid 2 spezielle vorgestellt. Und es war einfach unglaublich, was halt in der Kürze der Zeit wirklich da bewerkstelligt wurde.
Wir haben dann ja dieses Testing, das war also unter Zeitdruck mit einem unbekannten Spiel. Das haben wir dann mit Blitzschach quasi verglichen. Finde ich immer noch recht treffend. Ich möchte ja bei dieser Gelegenheit auch dem Eori nochmal danken, meinem Co-Kommentator, dass er so kurzfristig sich bereit erklärt hat, mitzuhelfen beim Kommentieren des Testblocks.
Ja, hoffen wir, dass die das alle hören, damit dann diese Danksagungen auch ankommen.
Also wir haben von Germanisch am Ende nochmal ein paar Shoutouts gemacht. Ich habe auch nochmal Airy geschautet und ich möchte mich an dieser Stelle bei ihm und bei Andy Panther bedanken, dass sie wirklich so kurzfristig eingesprungen sind. Und ich denke, dafür, dass das so kurzfristig war, war es ein fantastisches Ergebnis. Also nochmal ein dickes, fettes Danke an euch beide.
Ich freue mich, dass es gut ankam.
Damit sind wir schon bei einem weiteren großen Block dieses Podcasts, den ich natürlich noch so einflechten möchte, wenn wir schon einen Host und einen Mitkommentator des offiziellen deutschen Restreams, des Germansch Restreams hier im Podcast haben, dann möchte ich natürlich auch noch ein bisschen darüber reden. Vielleicht ganz kurz zu Beginn mal die Frage: Wie wird man eigentlich zum offiziellen Restream eines solch großen Events?
Im Falle von SGDQ war es so, dass im Speed Demos Archive Forum ein Thread auf war, wo drin stand, offizielle Restreamer oder interessierte Restreamer mögen sich bitte bei, ich glaube, Mad Max Matty oder Cool Matty, mögen sich bei ihm bitte melden. Ryo, nochmal ein Shoutout an Ryo, weil Ryo ist der offizielle Anführer, der offizielle Oberhaupt von Germansch. Ryo, wenn du dies hörst, ohne dich würde ich jetzt hier nicht sitzen. Ryo hat dann eine entsprechende Antwort in dem Forum geschrieben. Daraufhin wurden wir halt der offizielle Restream, wurden dann in eine entsprechende Skype-Gruppe eingefügt. Gemeinsam mit dem Spanischen, mit dem Russischen, die Russen waren das erste Mal mit dabei, und natürlich standardmäßig mit dem französischen Restream. Und ja, so einfach, relativ gesehen, wurden wir die offiziellen Restreamer von SGDQ.
Diese Germansch Community oder allgemein dieser Germansch Restream, den gab es ja nicht zum ersten Mal jetzt beim Summer Games Don't Quick 2015, den gab es ja schon früher. Erzähl uns doch bitte kurz, wie ist denn dieser Restream oder vor allen Dingen diese Germansch-Community entstanden? Das ist ja eigentlich noch eine ganz schöne Geschichte.
Angefangen hat alles damit, dass Exe-de, der war ja, glaube ich, schon mal ein Gast hier bei euch im Podcast.
Ja, der war zweimal hier.
Exe hat bei AGQ 2014 die Restream-Rechte erhalten und hat dann mit, ich glaube, Aikaiki das Ganze gemanagt, hat wirklich unglaubliche Arbeit geleistet. Wir haben das irgendwie gestemmt, ich weiß bis heute nicht mehr, wie genau, und es war einfach unglaublich. Germansch ist dann dadurch entstanden, dass relativ zu Beginn des Marathons der französische Restream gedidost wurde. Eine unschöne Geschichte, und die Franzosen sind dann zu uns gekommen und wir haben die sozusagen eingeladen, ja, schaut über uns mit. Und daraus ist dann halt German entstanden, halt eben German plus French gleich German. Und noch einige andere Dinge, wie zum Beispiel Rummel, weil Rummel ist halb auf Deutsch und so etwas. Das sind halt so alles Elemente, die haben sich dann so geprägt und die haben German dann ausgezeichnet. Nach LGDQ 2014 war dann erstmal relative Ruhe und dann hab beschlossen, ich will versuchen, Leiter zu werden. Rio, also Riotech, hat dann auch beschlossen, ja, okay, ich mache dann Mitleiter. Die Ironie des Ganzen war, ich wurde als Leiter gewählt, Rio wurde Co-Leiter und dann innerhalb einer Woche hat sich's quasi umgedreht. Riotech wurde der Leiter, ich wurde der Co-Leiter. Und ich muss sagen, das war die beste Entscheidung, die wirklich gefällt wurde, weil Riotech ist wirklich ein Mann mit Ideen. Er hatte wirklich jede Menge Einfälle, wie wir was machen könnten, jede Menge neue Formate aus dem Boden gestampft, war zu Beginn leider teilweise etwas überarbeitet, weil er vor allen Dingen der Einzige war mit grafischen Kenntnissen. Naja, und das hat dann erstmal dazu geführt, dass wir dann irgendwann erfuhren, dass RPG Limit Break, der quasi Speedrunning-Marathon-Ersatz für Crystals for Life, das halt letztes Jahr gelaufen ist, von El Magus ursprünglich gestreamt werden sollte. Wir hatten in der Zwischenzeit dank Cute Fennec einen eigenen Server zur Verfügung. Das heißt, das Restream musste nicht mehr von einer einzelnen Person vor Ort in Privatleben übernommen werden, sondern wir hatten jetzt wirklich diesen Server und konnten alles darüber laufen lassen. Und wir sind dann wirklich auf El Magus zugekommen. Wir haben gehört, du möchtest gerne RPG Limit Break restreamen. Wir möchten dich dabei unterstützen. Wir bieten dir den Server an und einige Kommentatoren. Und das hat, ja, das war positiv gelaufen. Es hat uns dann einen Schub gegeben und uns dann auch wirklich dazu motiviert, ja, jetzt wagen wir es, ESA zu restreamen. Und das war uns dann auch ein Erfolg. Und das, ja, das hat dann dazu geführt, dass wir dann SGDQ gerestreamt haben. Und das ist so quasi die Geschichte von Germansch im Kurzformat. Nochmal ein dickes, fettes Danke an Ryo, ein dickes, fettes Danke an Exe und ein dickes, fettes Danke an Cute Fennec, weil ohne die, ach ja, und noch an Alko, weil ohne die würde German jetzt heutzutage in der aktuellen Form nicht existieren.
Ja, schöne Geschichte. Cool, dass es doch immer wieder Leute gibt, die sich dann doch mal in den Hintern kneifen und das ganze Schiff dann nicht untergehen lassen.
Ich erinnere mich ja noch zurück an diesen legendären ersten Restream beim HDQ 2014. Und wie du, Zef, kann ich mir rückblickend eigentlich auch nicht mehr wirklich vorstellen, wie das auf die Beine gestellt werden konnte. Weil da einfach eine vergleichsweise kleine Gruppe von Leuten eine Woche lang am Limit gewesen ist und auf jeglichen Schlaf verzichtet hat. Und jetzt ist Germans doch auf einem völlig anderen Niveau angelangt. Ja, ich muss eigentlich auch Danke sagen an allen Beteiligten. Obwohl ich nicht so direkt Teil der Community bin, hatte ich ja auch jede Menge Spaß an euren Restreams.
Also vielleicht um die Worte von Andy Panther noch mal ein bisschen zu unterstreichen. Wir hatten, ich weiß nicht, wie das war, bei HDQ vielleicht eine Kommentatorendeckung von ungefähr 30-40%. Es wurde auch sehr viel Trash-Talk mit dem Chat geredet und hast du nicht gesehen. Und jetzt bei SGDQ hatten wir wirklich eine Kommentatorendeckung von 100%. Das heißt, wir hatten wirklich zu jedem Spiel Leute, die sich mit dem Spiel auseinandergesetzt haben, die wirklich recherchiert haben, versucht haben, sich so ein bisschen Kenntnisse da anzueignen. Und wir haben auch mehr Speedrunner erreicht, was auch mit dazu beigetragen hat. Und das Ergebnis war dann wirklich, ja, 100% Deckung. Klar, es hat nicht alles funktioniert. Wir hatten einige Runs, wo teilweise technische Probleme, teilweise andere Dinge dazu beigetragen hatten, dass wir gesagt haben, okay, das werden wir jetzt nicht highlighten oder auf YouTube hochladen. Aber trotzdem, vor allen Dingen, wenn ich das mit ESA vergleiche, Wir haben dank ESA jede Menge Kräfte an Land gezogen, die sich bei SDQ wirklich bewiesen haben.
Damit ist auch gleich die Überleitung schon geschaffen. Wir wissen jetzt, wie die schöne Germansh-Community entstanden ist, wie diese Streams entstanden sind, jetzt zu dieser Woche, zu diesem Marathon selber. Was habt ihr denn da so für Freude und Leid, Erfolge und Highlights und vielleicht auch Frust erlebt, was du jetzt oder was ihr jetzt hier gerne im Podcast noch teilen möchtet?
Also die Vorbereitungszeit für SDQ war verdammt knapp, weil wir haben mit ESA angefangen, haben zuvor ein bisschen was mit SDQ vorbereitet, halt so die ersten Speedrunner angesprochen und so. Wir hatten dann 3 Wochen, alles auf die Beine zu stellen und das war teilweise wirklich nicht gerade einfach. Also wir hatten verschiedene Verantwortungsbereiche. Ich war derjenige, der sich hauptsächlich um Schedule gekümmert hat. Sprich, Aktualisierung, wenn sich beim Main Schedule etwas geändert hat und das Ansprechen und Rekrutieren von externen Kommunikatoren, also von Speedrunnern. Und irgendwann war es für mich ein Graus, jeden Morgen aufzustehen, erster Blick auf das Schedule von Games & Quick und zu realisieren, oh Mist, es hat sich schon wieder was geändert. Nachgucken, was hat sich geändert, das dann irgendwie anzupassen und hast du nicht gesehen. Ach ja, voll Freude und Leid der Vorbereitung. Ja, aber dann ging's los. Wir hatten dann, ich glaube, direkt zu Beginn des Streams 1000 Zuschauer. Das war deutlich mehr, als wir bei ESA maximal hatten. Und wir waren da schon total baff. Wow, was ist da los? Was ist da passiert? Ja, das Niveau ist auch überwiegend gleich geblieben. Der Chat war fast die ganze Zeit moderierbar, war super drauf, hat sich wirklich mit uns unterhalten, war neugierig, hat immer wieder Fragen gestellt, ja, wie ist der Weltrekord oder was macht er da und was hast du nicht gesehen? Also da hat man wirklich gemerkt, die Leute kannten Speedrunning in diesem Maße noch nicht und SDQ war dann wirklich die beste Werbung für Speedrunning an sich. Wir haben dann noch ein bisschen für uns selber Reklame gemacht, unter anderem auch für das Zoktoberfest, was dann Ende Oktober stattfindet, was dann unser eigener Speedrunning-Marathon sein wird. Und ja, dann die Woche, es hörte gar nicht auf, Wir waren irgendwann so bei 1500 Leuten und dann, ja, irgendwann hieß es plötzlich, scheiße, Gronkh wird uns hosten. Großalarm, weil Gronkh ist der größte deutsche Streamer an sich mit irgendwie 18.000 Zuschauern ungefähr. Zwischendurch haben wir auch noch Rocket Beans geratet, weil es da hieß ja, die werden SDQ irgendwie hosten und so. Wir wollten halt versuchen, die auf unsere Seite auf uns zu rocken, was aber nicht so ganz geklappt hat. Ja, und das hat dann alles irgendwann dazu geführt, dass wir gegen Ende, ich glaube, 2500 Zuschauer hatten.
Wow.
Und das war wirklich unglaublich.
Beeindruckend, ja, echt.
Es gab 2, 3 Phasen, wo der Chat dann richtig toxisch wurde. Was aber auch daran lag, dass wir dann wirklich Leute hatten, die von anderen Hostern kamen. Also es waren hauptsächlich Gronkh-Leute oder auch Leute von Rocket Beans. Wir hatten bei Super Mario 64 120 Stars Speedrunner-Beginner und Hunter Heck als Kommentatoren. Beide sind noch relativ jung, heißt aber unter 18 Jahre alt. Und es hieß dann immer wieder im Chat, ja, wieso sind die jung, wieso sind die nicht im Bett? Sag mal, schämt ihr euch nicht, geht ins Bett und sowas halt. Und da mussten wir dann halt teilweise eingreifen. Aber das war auch wirklich eines der wenigen Male, wo es wirklich nötig war, massiv in den Chat einzugreifen und Leute zu sperren. Und hast du nicht gesehen, ansonsten wirklich pflegeleicht, absolut pflegeleicht. Und immer wieder hinter den Kulissen, boah, was ist der Chat so pflegeleicht? Boah, was ist da nur los? Und hast nicht gesehen? Und auch das Feedback, was wir für unsere Kommentatoren gekriegt haben, war absolut unglaublich. Also vor allen Dingen, wenn wir Leute hatten, die so einen gewissen Akzent hatten, das fanden die Leute irgendwie unglaublich interessant und haben die Leute aufgefordert, ja, redet doch mal und hast nicht gesehen.
Ja, wer könnte das sein? Wer könnte einen Akzent haben?
Großes Geheimnis, das wir an dieser Stelle nicht lüften werden.
Und ja, also Feedback war wirklich unglaublich. Auch das Feedback zu den, wenn die Speedrunner wirklich kommentiert haben, also wie gesagt, Fiefbug, Proflow und Cryptek oder Failinator. Also wenn immer die da waren, ist ja wirklich Stimmung im Chat. Die Leute waren neugierig, Die Leute wollten wissen, was geht da ab und was hast du nicht gesehen? Einfach unglaublich. Und hinter den Kulissen habe ich dann halt auch gemerkt, Germansh ist dann zu einer richtig festen Gruppierung geworden. Weil wir hatten einige Leute, die konnten auf einmal nicht, weil Beruf und so. Hieß es immer wieder, kein Problem, ich spring für dich ein. Und das hat auch problemlos geklappt.
Oh, schön.
Wir hatten wirklich nur einen Fall, wo jemand von sich aus alle Kontakte abgebrochen hat, man nicht erreichen konnte. Und selbst das haben wir aufgefangen. Für mich persönlich, SDQ war fantastisch. Es war einfach unglaublich, was da alles für positive Eindrücke zusammengekommen sind. Und natürlich, Germansh ist durch SDQ unglaublich gewachsen. Wir hatten zu Beginn, glaube ich, ungefähr 1000 Follower und wir sind jetzt über 5000 Follower. Und das innerhalb von 7 Tagen. Und das ist, ja, unglaublich.
Ja, eure Twitter-Handles und so weiter werden wir natürlich auch posten in den Shownotes zu dieser Episode. Mhm. Ich nenne sie nochmal gametalk.fm/sgdq. Das ist SGDQ 2015. Wenn übrigens euer Gerät, euer Podcatcher schlau genug ist, müsstet ihr diesen Link auch direkt bei euch im Player finden. Dann könnt ihr den anklicken und kommt dann gleich zu den Shownotes auf die Seite. An dieser Stelle auch noch erwähnt, es wurde oft der ESA noch kurz erwähnt, der European Speedster Assembly. Auch zu diesem haben wir natürlich einen Podcast aufgenommen, der ist sehr, sehr hörenswert. Gerade weil Andy ja selber da war, da konnte er aus erster Hand erzählen. Diesen Podcast findet ihr auf gametalk.fm/ESA2015. Ja, Andy, deine Erlebnisse noch im Restream. Du warst ja da auch noch selber als Kommentator aktiv. Kannst du da die Meinung von Sif teilen?
Definitiv. Mich hat es beeindruckt, wie der organisiert war. Und gerade auch, dass ein Chat so vergleichsweise zivilisiert ist, bei dann doch immer konstant 4-stelligen Zuschauerzahlen, das war eigentlich verblüffend. Ich glaube, nicht wenige haben den Restream geschaut, einfach nur damit sie einen Chat haben, wo man effektiv chatten kann.
Ja, das kenne ich, das Problem, weil wenn dann die Nachrichten einfach nur noch so hochfliegen, dann erfüllt der Chat eigentlich keinen Zweck mehr.
Ja, aber ich fand auch generell für die kommentiert haben, die Organisation, die war ziemlich gut. Ja, es ist wirklich nicht übermäßig kompliziert organisiert gewesen und ich mochte auch sehr die Idee, dass wir ein paar solche Dokumente angelegt haben für Games, dass es uns in Zukunft einfacher sein soll zu kommentieren, selbst wenn wir das theoretisch nicht irgendwelche Spezialisten haben. Wollen wir das noch groß besprechen, dass eigentlich man erwartet hat, dass es mal der Hype sich etwas abflacht, aber irgendwie scheinbar der Gipfel noch nicht erreicht ist?
Also ich bin wirklich gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Bei HDQ Anfang dieses Jahres hatte ich zwischendurch den Eindruck, sie haben sich jetzt das Spendenziel zu hoch gesetzt. Das waren, glaube ich, 1,5 Millionen. Haben es dann aber doch erreicht, einfach aus dem Grunde, weil der Spendentracker irgendwann abgeraucht war und da einige Spenden noch nicht verarbeitet wurden. Ich sehe es jetzt wieso. Ich bin einfach jetzt gespannt drauf, was passieren würde, wenn HDQ oder SDQ irgendwann mal ihr Spendenziel nicht erreichen würde. Es kommt dann darauf, meine ich, darauf an, wie knapp oder wie groß die Lücke zwischen dem anvisierten Ziel und der tatsächlichen Spendensumme sein wird. Ich persönlich hoffe, dass es noch ein bisschen dauert. Also so 2-3 Jahre von mir aus gerne. Irgendwann wird es soweit kommen, einfach aus dem Grund, weil man kann nicht unendlich die Grenze hochstecken. Und irgendwann muss es passieren. Aber ich hoffe, dass wenn das passiert, der Hype um die GDQs, um Speedrunning an sich, nicht so sehr abflauen wird. Einfach aus dem Grund, weil ich finde, die GDQs und auch ESA, halt diese drei größten On-Site-Speedrunning-Marathons, sind sehr schöne Showcases, was halt Speedrunning so ausmacht. weil man da einfach sieht, ja, es gibt diese glitchless Runs, es gibt diese Execution-Heavy Runs, es gibt die vollkommen verglitchten Runs, man hat den Zelda-Block, man hat den Mario-Block, aber man sieht dann auch einfach, wie Speedrunning sich dann zwischen den diversen Events weiterentwickelt hat und was da so alles passiert ist. Deshalb finde ich einfach und hoffe ich, dass, ja, dass die GDQs uns noch möglichst lange erhalten bleiben.
Ja, absolut. Da bin ich auch deiner Meinung. Ich war persönlich ja sehr überrascht, dass der Sommermarathon jetzt so ein hohes Spendentotal erreicht hat. Klassisch war er ja doch immer ein ganzes Stück hinter dem Awesome Games Done Quick im Winter. Diesmal ist er ja doch schon relativ nahe an den Wintermarathon herangekommen. Also eigentlich entgegen meiner Vermutung, dass das ein bisschen abflacht, wurde jetzt gezeigt, dass da doch noch ein bisschen was möglich ist.
Was meiner Meinung nach aber vor allem daran lag, dass die Macher von SGDQ, was ja nicht die gleichen Macher wie von HGDQ sind, sich die Kritik, die man an HGDQ immer geäußert hat, wirklich zu Herzen genommen hat. Also man hat jetzt wirklich den riesigen Zuschauerraum, aber der war nicht immer so präsent. Er war einfach da, hat ein bisschen Energie übertragen. Aber die Kamera hat sich dann hauptsächlich auf das Hauptsofa gerichtet, wo dann wirklich die Speedrunner mit den Kommentatoren saßen. Man hat Cosplay gesehen, man hat gesehen, wie die Leute sich so ein bisschen auf den Sofa herumgewälzt hatten, sich so zugedeckt hatten. Es war einfach so eine einheimische, familiäre Atmosphäre bei diesem SGDQ. Und vor allen Dingen, ich hatte das Gefühl, die Macher haben bei dem Erstellen des Zeitplans auch ein Augenmerk darauf gerichtet, dass auch wirklich Leute zufriedengestellt werden könnten, die nicht in Amerika lebten. Also so war ein Manko, was, glaube ich, am AGDQ 2014 geäußert wurde, dass der PC-Block in der Nacht lag. Und dieses Mal lag er dann wirklich so am Donnerstag, weil das, glaube ich, tagsüber hat einige sehr schöne, unglaubliche Runs gezeigt, hat sich so Ego-Shooter. Und auch die Zelda-Spiele waren super verteilt. Einige lagen halt in der Nacht, aber ein anderer Teil war auch zu Zeiten sehbar, die auch Europäer einsehen konnten. Und ich finde, das hat meiner Meinung nach mit dazu beigetragen, dass die Leute auch wirklich mehr bereit waren zu spenden, weil sie wirklich gesehen hatten, ja, da ist Atmosphäre drin. Da ist Atmosphäre drin. Es geht jetzt hier nicht nur allein irgendwie gegen den Krebs zu kämpfen, sondern es geht darum, Spaß zu haben und nebenbei auch noch einer Organisation wie Ärzte ohne Grenzen zu unterstützen, die ja anders als jetzt die Prevent Cancer Foundation nicht so sehr in Kritik steht.
Ja, damit würden wir natürlich noch eine ganz andere Büchse der Pandora aufmachen. Das möchte ich jetzt vielleicht noch vermeiden.
Ich war ja prinzipiell zuletzt immer relativ kritisch zu den GDQ-Events, die sich in eine sehr professionalisierte Richtung entwickelt haben, die sich primär als Charity-Events verstehen, nicht primär als Speedrun-Community-Element. Also der Gegensatz zu ESA könnte eigentlich nicht größer sein. Ich würde mir in Zukunft doch zumindest wünschen, dass, wenn ESA sich auch durchaus nicht professionalisieren sollte in diese Richtung, es soll so quasi seinen chaotischen für Speedrunner, von Speedrunnern Charme behalten. Es soll sich doch zumindest auch ein wenig mehr angleichen, was Popularität betrifft, weil ich finde, ESA hat es doch nicht verdient, so fest ignoriert zu werden.
Also ich fand, jeder Marathon war super. Also jetzt die Marathon, die ich jetzt dieses Jahr mitgekriegt habe. AGDQ, ganz klar, der Grandfather of them all, der Megamarathon, der halt wirklich jede Menge Kohle ranfährt. SRC, so der kleine Marathon, der so danach kommt, noch ein bisschen klein, aber ich denke, wir werden den beim Wachsen zuschauen können. Dann natürlich RPG Limit Break, für mich der RPG Speedrunning Marathon überhaupt. Da freue ich mich auch schon wirklich auf 2016, was da alles stattfinden wird. Dann SGDQ, weil SGDQ und ESA ja dieses Mal die Plätze tauschen. Ich hoffe, dass das Wetter dann für unsere Kommentatoren und Autoren ein bisschen erträglicher sein wird, weil ESA fand dann dieses Jahr ausgerechnet in der großen Hitzewelle statt. Das war dann für einige wirklich Schwerstarbeit. Und dann natürlich freue ich mich riesig auf ESA, weil das wird auch wieder sehr schön. ich finde, jeder Marathon hat so seine eigene Note, sein eigenes besonderes Merkmal. Und ich finde, jeder Marathon gehört unterstützt. Egal, welches Ziel er jetzt hat oder egal, wieso und weshalb er jetzt existiert.
Das nenne ich doch mal ein wunderschönes Schlusswort. Damit würde ich gerne hier den Podcast langsam beenden. Am Ende hier wie immer ein paar Erwähnungen. Zum einen uns, also GameTalk findet man natürlich auf Twitter und auf Facebook. Das wäre am einfachsten gametalk.fm/Twitter oder gametalk.fm/Facebook. Dann landet ihr direkt dort. Da gerne Feedback, Anregungen und so weiter. Natürlich sind wir aber auch ganz klassisch per Mail erreichbar. Das ist redaktion@gametalk.fm. Und an dieser Stelle wäre ich ganz froh, wenn ihr Hörer, Hörerinnen da draußen euch ganz kurz Zeit nehmen könntet und kurz ins iTunes geht, falls ihr uns denn da hört, und eine motivierende Bewertung hinterlasst. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Möchte auch gerne dann vielleicht ein, zwei davon auch nennen, wenn da irgendwas Witziges zusammenkommt. Wir werden sehen. Ja, dann möchte ich mich hier an dieser Stelle bedanken bei meinen Gästen, beim Stammgast Andy. Danke vielmals, dass du hier warst.
Ich bin gern Dauergast.
Und dann natürlich ganz, ganz speziell bei unserem Spezialgast heute hier beim Ziff. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, hier bei uns im Podcast vorbeizusehen.
Absolut kein Problem. Ich fand's fantastisch.
Und dann danke ich natürlich noch den Hörerinnen und Hörern da draußen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid auch alle beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es dann wieder heißt Game Talk. Ich fand's super. Ich hoffe, ihr alle auch. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss zusammen.
Ciao.
Bis dann.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.